Hallo, liebe Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid, wenn wir einen Blick in meine Schatztruhe hineinwerfen. Und wenn ich wir sage, im Rahmen dieses Formates und meiner Schatztruhen, dann bin das nicht nur ich, sondern auch insbesondere der junge Mann, der vorher von diesen Spielen häufig noch nicht mal etwas gehört hatte, ja, der die Gnade der späten Geburt genießt und jetzt bei mir ist, namens Dom Schott. Hallo Dom.
Ja, seid gegrüßt, liebe Leute da draußen. Hallo Jochen, in dem Jahr, als das Spiel heute, über das wir heute sprechen, erschienen ist, da war ich 4 Jahre alt. Da war noch nicht so viel los in meinem Leben und vor allem nicht dieses Spiel.
1993 ist es erschienen. Ich war damals 14 und habe es mir, das weiß ich noch, ziemlich direkt bei Erscheinen gekauft, denn es hatte in der Powerplay damals eine großartige Besprechung. Ich glaube 88, irgendwie einen hohen 80er hat es bekommen. Und ich glaube bis heute, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass ich der einzige Mensch in ganz Deutschland bin, der das je gespielt hat. Außer den Testern der Powerplay.
Dabei, ich habe gerade mal nochmal mit fliegender Hand das Cover der Boxart quasi gegoogelt, wie sich das damals so im Spieleladen präsentiert hat. Und ich muss sagen, ich hätte zugegriffen. Man sieht eine große Burg, die regt die Fantasie an, da hat man doch direkt Lust, da zuzugreifen.
Ich übertreibe natürlich, also nehme ich zumindest an, wenn ich sage, dass ich der Einzige außer Spielredakteuren bin, der das damals gespielt hat, aber mir ist bis heute niemand über den Weg gelaufen, mit dem ich über dieses Spiel namens Stronghold, beziehungsweise, und jetzt nicht an dieses Echtzeitstrategie Stronghold von viel, viel später denken, das ist viel, viel bekannter geworden. Mit vollem Titel heißt das Spiel, um das es heute gehen soll, D&D, also für Dungeons & Dragons, Stronghold Doppelpunkt Kingdom Simulator. Also ein Königreich-Simulator. Und wie gesagt, bis heute ist mir noch niemand über den Weg gelaufen, mit dem ich tatsächlich darüber sprechen konnte, wie gut und wie ungewöhnlich dieses Spiel ist, bis heute es der Dom Schott nachgeholt hat. es gibt ja diese Seiten im Internet, Cultboy und Co., kennst du die?
Ja, klar, natürlich.
Und bei Cultboy gibt's zu diesem Spiel, also zu den Testberichten zu diesem Spiel, die ich für diese Folge nochmal gelesen habe, da gibt's immer unten drunter eine Diskussion und da heißt es jetzt in der Diskussion irgendwie schon von 2018 oder 19, dass ein Jochen Gebauer in einem Podcast das Spiel mal erwähnt habe und gesagt habe, er sei der Einzige, der das je gespielt hat und das sei doch ein bisschen übertrieben, weil der Kommentator es eben auch gespielt hat. Also gibt's zumindest zwei.
Wahnsinn, die Bestätigung, Leute hören diesen Podcast hier. Es ist immer wieder schön zu merken, dass da auch Leute draußen sitzen.
Ich habe das jetzt heute in Vorbereitung eben nochmal, wollte ich den Powerplay-Test lesen und dann habe ich so die Kommentare überflogen und dachte, Moment mal, Gebauer, du heißt doch du.
Ja, das ist wirklich, du, ich muss aber auch direkt sagen, also ich habe mich mit diesem Spiel auseinandergesetzt, aber gleichzeitig hast du mich natürlich jetzt auch im Alldurchlauf durch diese Schatzkiste durchgezogen und mich dann am Ende wieder rausgeholt und gesagt, so, und jetzt reden wir drüber. Ich habe viele Eindrücke mitgenommen und werde dir davon erzählen. Ich habe aber auch Fragen an dich, weil ich kann es jetzt schon sagen, ich glaube, komplett durchdrungen habe ich es nicht können. Es ist ein sehr eigenes Spiel.
Es ist ein sehr eigenes Spiel, das aber, wenn man rein gefunden hat, und das braucht ein bisschen Einfuchszeit, um die ganzen Mechaniken zu begreifen und die teilweise wirklich interessant sind, werden wir heute noch drüber sprechen und dann auch durchaus, weil es so ein typisches Spiel für seine Zeit ist, das eigentlich seiner Zeit ein bisschen voraus war, viele Dinge schon macht, wie das eher ein paar Jahre später mehr üblich gewesen wäre und eben eines dieser ersten Spiele ist, die das bedienungstechnisch auf eine Weise lösen, die man jetzt vielleicht wohlwollend als eher originell bezeichnen könnte. Mhm. Und gerade sowas wie Bedienung und so weiter ist ja etwas, wo Originalität jetzt nicht unbedingt das Erste ist, was man dort haben möchte. Aber erstmal ein paar Hintergründe. Also das Ding heißt D&D Stronghold Kingdom Simulator, im weiteren Fall jetzt Stronghold genannt, ist 1993 erschienen. Und zwar gepublished von SSI und entwickelt von den Stormfront Studios. Und jetzt vielleicht so mal eingehend, damit wir auch so eine kleine Historienreise und den Kontext machen. Dom, sagt dir eigentlich SSI was?
Schon 1000 Mal in diversen Podcasts gehört und dann immer so halb mir das erklären lassen, aber ich könnte es dir jetzt nicht vorbeten.
Also SSI, der Strategic Simulations Incorporated, abgekürzt eben SSI, die gab es von 1979 bis eigenständig 1994 und die waren einer der großen Hersteller der 80er und 90er Jahre. Die haben über 100 Spiele im Laufe ihrer Existenz gepublished, insbesondere die hatten damals die Dungeons & Dragons und später die Advanced Dungeons & Dragons Lizenz und haben relativ am Fließband AD&D-Spiele, also Rollenspiele, produziert, bekanntermaßen die sogenannte Goldbox-Reihe, bei denen es sich um mehrere Rollenspielreihen handelte, die eben alle in Verpackungen mit einem Goldrand erschienen, deswegen Goldbox genannt, sind aber auch bekannt zum Beispiel für Panzergeneral oder für Silent Hunter. Und vielleicht ganz interessant, im Augenblick, wenn sich da nicht hinter den Kulissen was geändert hat, was ich nicht mitbekommen habe, ist die Marke SSI mittlerweile bei Ubisoft, die benutzen die aber seit 2001 nicht mehr.
Also ich weiß nicht, als was ich mich jetzt hier gleich enttarne, aber ich schaue hier gerade über eine Übersicht der gepublishten Spiele und da sind wenige dabei, die ich wirklich kenne oder auch nur gespielt habe. Eines oder eine Reihe, die mich hier direkt anlacht, die ich wieder kenne von SSI, ist Eye of the Beholder. Mhm. Die sagt mir was, habe ich auch durchaus hier und da immer mal wieder reingespielt. Ein Dungeon Crawler, der mich wegen seines Genres schon immer fasziniert hat. Aber sonst die überwiegende Anzahl an Spielen, viele Kriegsspiele auch, ne. Ist mir unbekannt. Mhm.
Viele Wargaming-Geschichten, ja. Da kommen die auch her, deswegen auch der Titel Strategic Simulations Incorporated, oder der Name besser gesagt. Eye of the Beholder ist eine andere bekannte Reihe, die man auch durchaus hätte oder die ich jetzt hätte mit nennen können. Also wer in den 80ern und insbesondere 90ern und vielleicht frühen 90ern gerne Rollenspiele auf dem PC gespielt hat, für den oder eben Kriegsspiele oder Taktikspiele, für den führte kein Weg an SSI dran vorbei. Ist aber relativ interessant, dass das für Leute wie jetzt du, der ein paar Jahre jünger ist, eigentlich kein Name ist, der heute mehr noch bekannt ist, einfach weil Ubisoft da die Marke sozusagen hat fallen lassen seit schon vor über 20 Jahren. Und dann der Entwickler Stormfront Studios, die gibt's auch nicht mehr, die gab's von 1988 bis 2008. Die haben Auftragsarbeiten eben für SSI gemacht, für die Goldbox-Rollenspiel-Dinge. Und dann haben sie relativ viele Sportspiele noch zusätzlich gemacht, Baseball insbesondere. Und einer der Gründer oder der Gründer ist ein gewisser Don Deglow. Sagt der dir was?
Nee.
Auch nicht. Also der ist ganz interessant, weil der bis heute noch eigentlich eine relativ prominente Stimme in der Industrie ist, auch wenn er schon längst nicht mehr als Entwickler unterwegs ist, aber der ist seit vielen, vielen Jahren durchaus immer noch in der Entwicklerszene als Speaker und vor allen Dingen bei den ganzen Interessensverbänden in den USA. Also man kann eigentlich auf kaum eine Spielemesse laufen, also so Entwicklermessen, ohne einen Vortrag von Don Deglow zu hören.
Ja, mir ist es bisher gelungen, das ist mein persönlicher Ehrgeiz, weiterhin auch diesen Namen und diesen Menschen zu meiden. Ja, aber ich kann tatsächlich das verbinden und zwar Don Deglow. Ich habe gerade nämlich was anderes nachgesehen, während ich dir zugehört habe und gesehen, er steht in Verbindung zu einem Spiel, das ich tatsächlich wieder kenne, auch entwickelt von, Stormfront
Studios?
Genau. Beyond Software, aber der Publisher ist wieder SSI und zwar Neverwinter Nights, das kenne ich wieder und da ist der Designer Don Deglow.
Wir reden aber über das erste Neverwinter Nights aus den 80ern.
Genau, richtig, 1991.
Genau, nicht das BioWare Remake in Anführungszeichen von viel später.
Ach, du liebe Zeit. Stimmt, ja,
das gab's auch noch. Ja, so begegnen einem die Leute und wie gesagt, Don Deglow, der ein oder andere von Ihnen dort draußen wird den Namen wahrscheinlich noch zuordnen können oder vielleicht schon mal gehört haben. So viel auf jeden Fall zur Historie. Und jetzt haben wir es hier zu tun mit einem, der Name sagt es, Königreichssimulator, also einer Art Aufbauspiel, / Wirtschaftssimulation, einer Art SimCity, nur mit einem Fantasy-Königreich im AD&D-Universum. Was bedeutet, wir haben 7 Rassen, /Klassen zur Auswahl. Es gibt die Kleriker, es gibt die Halblinge, es gibt die Elfen, es gibt die Krieger, es gibt die Zwerge, es gibt die Magier und es gibt die Diebe. So als sind, also das Spiel wirft hier munter Klassen, also Rollenspielklassen wie Krieger und Magier und rollenspielklassische Rassen wie Zwerge so wild durcheinander. Jede dieser 7 Rassen, /Klassen, hat aber seine spezifischen Eigenheiten, sowohl was den Kampf angeht, also Kleriker können zum Beispiel heilen, Magier Offensivzauber wirken, als auch was den Aufbaupart angeht. Zwerge zum Beispiel haben eine höhere Chance, Edelmetall in Minen zum Beispiel zu finden. Also jede Rasse, /Klasse hat so seine individuellen Eigenarten, was übrigens für die damalige Zeit gar nicht so selbstverständlich ist, was die Komplexität eines solchen Spiels angeht. Und zu Beginn eines Spiels. Es gibt insgesamt 5 vorgefertigte Welten und auch noch eine Zufallsfunktion. Wir suchen uns also eine Spielwelt aus. Dann erschaffen wir in diesem Spiel unseren sogenannten Baron, also unsere Hauptklasse. Da können wir eben aus den genannten eine aussuchen. Und dann haben wir, wenn wir den auf der Karte platziert haben, dann haben wir noch die Möglichkeit, 3 weitere Klassen-Rassen auszuwählen, gewissermaßen so als Untertan-Völker-Klassen unseres Barons. Und das ist ein bisschen die Prämisse. Und wie sich das Ganze jetzt spielt und wie das Ganze funktioniert, das würde ich gern den Dom erklären lassen, der da jetzt das erste Mal Kontakt mit hatte. Denn was bislang hört sich das alles noch relativ normal und 0815, Aufbauspiele der damaligen Zeit. Klar, ein bisschen ungewöhnlich, dass das hier jetzt mal ein Fantasy-Simulator ist, aber das könnte man jetzt bislang alles ziemlich so subsumieren. Naja, so waren sie ja damals, die Aufbauspiele. Aber jetzt, Dom, erzähl mal, wie das tatsächlich funktioniert.
Ja, das ist hochfaszinierend. Also, ich stelle mir das so vor. Ich erkläre mal, wie ich mir da selber reingeholfen habe in diese Spielfantasie. Also, für mich sieht dieses Spiel so aus. Eine Gruppe von D&D-Abenteurern kommen in eine Welt hinein, entdecken neues, unbebautes Land. Das kann man da sich so ein bisschen anschauen zu Spielbeginn und fangen dort an zu siedeln. Und jetzt wird's schon spannend. Das Ding ist nämlich so, man sucht sich dann auf dieser Karte, durch die man so durchscrollt, einen Ort aus, wo man sagt, hier fange ich jetzt an mit meinem Baron und meinem Starthelden quasi zu bauen und der baut das erste Gebäude so. Und jetzt ist schon die erste Besonderheit, dass alle anderen aus der Gruppe, die man so nach und nach dann dazu rekrutiert, die ganzen D&D-Helden, im Grunde funktionieren wie so eigene Großgrundbesitzer, die zwar zu dir als Chef quasi gebunden sind, aber die machen ihren eigenen Kram. Die bauen eigene Gebäude, die haben ein eigenes Einkommen, Goldeinkommen, eine eigene Gruppe an Bevölkerung, eigene Soldaten und so weiter. Aber alle, ne, sind verbunden durch die Tatsache, dass wir eine gemeinsame Gruppe von Abenteurern sind, die aber jetzt eben erstmal ihre Siedlung aufbauen. Und da kommen wir zu einer ganz großen Besonderheit des Spiels, wo mir echt die Augen rausgefallen sind. Aber was ich dann echt... Ja, ich will es noch nicht werten, ich heb mir das nochmal noch auf. Und zwar die Besonderheit ist folgende. Diese Bauaufträge, die man gibt, die kann man zwar aktiv vergeben, das heißt, man klickt da ein Stück Land an und sagt so, und hier möchte ich jetzt bitte eine Vorratskammer bauen. Das wird dann auch gemacht, aber Dinge wie Auto-Building, also sollen die Helden regelmäßig eigene Gebäude bauen oder sollen sie neue Einheiten trainieren oder sollen sie neue Einheiten rekrutieren? Das sind Dinge, die man nicht selbstbewusst einstellt, sondern über so eine indirekte Steuerung einstellt. Und zwar ist es so eine Pyramidendarstellung. Diese Pyramide, das ist so eine grafische Repräsentation von diesen 3 Aufgaben, die man vergeben kann. Neue Gebäude bauen, Truppen rekrutieren, Truppen trainieren. Und dann kann man tatsächlich diese kleine Pyramide, die Pyramidenspitze quasi, frei verschieben in eine der 3 Ecken, die in eine der 3 Aufgaben. Und je nachdem, wohin man die Pyramidenspitze verschiebt, kann man Schwerpunkte angeben, was dieser Held mehr machen soll. Und es bedeutet, man kann durch diese indirekte Steuerung Schwerpunkte verteilen. Und das ist ein höchst ungewöhnliches Steuerungsschema.
In der Tat, da gehen wir auch gleich, glaube ich, noch ein bisschen näher drauf ein, weil das schon so im Kern das Steuerungsschema des Spiels ist. Vielleicht jetzt aber, um die Leute mitzunehmen, die das noch nie gespielt haben, also wahrscheinlich jeden, der mir gerade da draußen zuhört. Wie muss ich mir denn das vorstellen, Dom? Weil das ist ja auch schon ein bisschen ungewöhnlich, gerade für die damalige Zeit, denn wir sind jetzt auf einer Welt, und wir sehen rechts oben, haben wir so eine kleine Minimap, wie man die auch heute noch kennen würde, die halt die weitere Umgebung zeigt und etwa 2 Drittel des Bildschirms wird eingenommen von der 3D-Ansicht dieser Welt, weil die Welt ist unterteilt in einzelne Felder oder so rechteckige Kacheln und die wiederum werden, und da kann man sich dann halt einfach durchklicken durch die einzelnen Kacheln oder durch die einzelnen Felder, und die werden dann wiederum in so einem 3D-Fenster, wo man auch durchaus den Horizont und dahinter liegende Kacheln sieht, werden die so 3D-mäßig dargestellt und dann sieht man eben, ob dort Bäume stehen, ob dort ein Sumpf ist, ob dort Felsen rumliegen, in denen man später Minen bauen kann. Und gleich zu Beginn muss man sich erstmal für sein Hauptschloss, für unseren Baron, erstmal einen Ort aussuchen. Und dann setzt man den und dann wird auch automatisch schon das Anfangsschloss, der Stronghold, wird automatisch schon angefangen zu bauen. Und dann hat man die Möglichkeit, wann auch immer man das möchte, man muss das übrigens gar nicht, noch 3 weitere Unterburgen sozusagen bauen von den anderen Mitgliedern der Abenteuergruppe, wie du es jetzt in deinem Kopfkanon so schön gesagt hast. Und auch da kann man in einem gewissen Umkreis um den jetzt gerade errichteten Stronghold auch relativ frei sagen, wo man hin will. Und da gibt's dann schon die erste strategische Entscheidung, wenn man zum Beispiel die Zwerge nimmt. Und ich habe immer die Zwerge genommen, ja, weil mehr Gold aus Minen, besser wird's nicht. Mit denen sollte man in die Nähe von Steinen gehen oder direkt gleich ins Gebirge, wo auch automatisch mehr Steine rumliegen. Dann gibt's die Elfen, die sind zum Beispiel besonders gut drin, Bäume zu kultivieren, so Baumhäuser zu bauen. Deswegen sollte man mit denen zum Beispiel einen Wald suchen. Halblinge wiederum sind unheimlich gut darin, Farmen zu bauen. Also deren Farmen sind einfach, genau wie die Minen der Zwerge, viel effektiver und sind am effektivsten, wenn sie in der Nähe von Süßwasser liegen. Und so entscheidet man halt schon am Anfang, auch mit den unterschiedlichen Völkern, die man jetzt will, weil alle gleichzeitig kann man nicht spielen, kommt es auch schon sehr darauf an, wo man auf dieser Welt siedelt. Und ich finde das bis heute ziemlich ungewöhnlich mit dieser, du hast diese Minimap, aber das Ganze ist unterteilt in diese einzelnen Kacheln. Am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil man dann halt so zwischen diesen einzelnen Bildschirmen sozusagen hin und her springt, obwohl das Ganze eine zusammenhängende Welt ist. Aber ich glaube, daran gewöhnt man sich recht schnell, oder?
Nee.
Nee?
Also,
okay.
Ich muss ja eigentlich nur einen Schritt vorher anfangen. Ich dachte ja eigentlich, nachdem ich das Spiel gestartet hatte, die größte Herausforderung habe ich geschafft. Und zwar war die größte Herausforderung für mich bis zu dem Zeitpunkt, erstmal ein neues Spiel überhaupt zu starten. Das möchte ich ganz kurz erzählen, weil das ist auch was, ich glaube, wenn man das damals...
Stimmt. Ja, ich weiß genau, was du meinst.
Wenn man das damals gespielt hat, glaube ich, wenn man es einmal verstanden hat, ist das kein Problem mehr. Aber ich bin ja hier frisch. Und dann ging ich da in das Spiel hinein und dann hatte ich da eine Auswahl, so ein Hauptmenü quasi. Ganz oben steht, neues Spiel starten und dann und darunter verschiedene andere Optionen und dann sah ich das natürlich und dann bin ich auf New Game gegangen und dann konnte ich verschiedene Parameter einstellen, auf welcher Welt ich starten möchte, ob es peaceful sein soll, also ob ich viel genervt werde von Gegnern und Vegetation und was weiß ich oder ob nicht viel los sein soll oder ob viel los sein soll und so weiter und so fort. Und dann habe ich mich da alles durchgeklickt und dann war ich wieder im Hauptmenü. Und da dachte ich, ja Moment, ihr habt doch hier ein New Game gedrückt und alles eingestellt, was ist denn los? Und dann habe ich das nochmal gemacht, nichts passiert, nochmal gemacht, nichts passiert. Dann habe ich das gemacht, was man Anfang der 90er in meiner Erinnerung immer getan hat, wenn was nicht funktioniert hat. Ich habe auf meinen Rechner so seitlich mal draufgehauen, weil ich gedacht habe, vielleicht hilft das. Nichts passiert, wieder im Hauptmenü gelandet. Und dann habe ich das erst kapiert. Du stellst bei New Game quasi die Parameter des neuen Spiels ein und dann musst du im Hauptmenü ganz unten zum letzten Punkt gehen, wo Begin Game steht. Mhm. Und jetzt könnten böse Zungen sagen, das hätte er auch früher sehen können, wenn er sich's mal ordentlich angeguckt hätte, aber das war für mich schon die erste Hürde. Also das fand ich hochkompliziert und ich bin beruhigt zu hören, Jochen, dass es dir damals offenbar genauso ging.
Ja, ich hatte das wieder vergessen, ja, natürlich jetzt Kleinigkeit. ich habe vorher gesagt, Bedienung teilweise originell von diesem Ding. Und mir ist es jetzt aber auch beim nochmal Spielen wieder passiert, genau wie du. Ich hab neues Spiel gemacht. Und dann habe ich die Parameter eingestellt, ja, so die Auswahlmöglichkeiten, die man da eben so hat, Schwierigkeitsgrad insbesondere, und dann war ich da wieder und da stand da wieder ein neues Spiel. Und dann habe ich mich aber dran erinnert, du musst jetzt ganz unten, ja, völlig unintuitiv, auf das Spiel auch tatsächlich beginnen, ja. Gehen, weil er gibt ja auch keinen Sinn. Du stellst die Parameter ein und anstatt, dass du dann einfach in deinem neuen Spiel bist, bist du weiterhin in deinem Hauptmenü und musst dann auswählen, dass du dieses Spiel auch tatsächlich starten möchtest.
Ja, schon mega geil. Andererseits aber auch eine schöne Einstellung auf den nächsten Gehirnverrenker, den ich mir dann leisten musste. Und das ist das, was du gerade beschrieben hast, nämlich zu kapieren, wie man eigentlich in diese Welt hineinschaut. Eigentlich, und auch wieder so ein Fall von einmal verstanden, nie mehr vergessen, aber dahin muss man erstmal kommen. Eigentlich ist es einfach, so wie du es gerade beschrieben hast, links riesengroßes Fenster, Blick in die quasi 3D-Welt hinein und rechts oben kleine Übersichtskarte, World Map für die Übersicht. So, aber im Gehirn das hinzukriegen, dass wenn ich bei der Übersichtskarte gucke ich ja aus der Vogelperspektive auf die Welt, aber links im großen Fenster sehe ich alles, als würde ich in der Landschaft drinnen stehen und feste jetzt meinetwegen Richtung Norden schauen. Und das zusammenzukriegen, ich bewege mich auf der Übersichtskarte von der Vogelperspektive durch die Welt und links in meinem großen Fenster schaue ich wie durch ein Fenster in die Welt hinein. Das hat lange gedauert, muss ich gestehen. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt wieder an mir liegt, aber ich musste das erstmal kapieren. Wenn du es einmal verstanden hast, kein Problem mehr, super intuitiv dann fast schon, aber das erstmal hinzukriegen, boah.
Das kann ich mir gut vorstellen. Ich erinnere mich, das war auch schon in der damaligen Zeit durchaus ungewöhnlich. Aber hier werden noch mehrere ungewöhnliche Sachen passieren. Aber wenn man sich dran gewöhnt hat und reingefuchst hat, dann ergibt das alles durchaus seinen Sinn und flutscht auch relativ gut von der Hand. Ja. Denn in diesem großen Bildschirm, den wir da jetzt sehen, in dem man in die Welt, schöner Vergleich von Dom, wie so ein Fenster reinguckt, in dem kann man jetzt Dinge bauen. Und eine der Hauptdinge, die man natürlich in so einem Aufbauspiel macht, ist halt Dinge zu errichten. Und das kann man sich dann so vorstellen, wie dass es so unsichtbare Slots in diesem Fenster gibt. Also quasi in dem Fenster, durch das man die Welt guckt. Und auf dieser Kachel oder auf diesem Teil der Spielwelt kann man sich so vorstellen, als gäbe es dort sozusagen vier Baumöglichkeiten. Und teilweise sind da schon Dinge drin. Also wenn zum Beispiel dann ein Baum steht, dann kann man den durchaus fällen. Das wäre aber vielleicht keine schlechte Idee, insbesondere wenn man Elfen hat, einen der Elfen den Baum kultivieren zu lassen. Wenn dort ein Felsbrocken drin steht, dann kann man eben suchen, ob es dort Edelmetall gibt. Auch da wäre es nicht schlecht, wenn man irgendwo einen Zwerg hat, den man da gucken lassen kann, weil der einfach eine größere Wahrscheinlichkeit hat, die Dinge zu finden. Da kann auch ein Sumpf sein, den man trockenlegen will, oder da kann einfach gar nichts sein und dann kann man eins von über 50 Gebäuden, die es in dem Spiel gibt, dort platzieren. Die haben natürlich auch unterschiedliche Größe. Manche brauchen sozusagen nur einen dieser Slots, manche brauchen dann zwei oder gar mehr dieser Slots oder gar den kompletten Bildschirm, und das geht dann halt von Wohnhäusern ganz klassischerweise bis hin zu Gasthäusern, die Geld generieren, Farmen, eben von Elfenkultur kultivierte Bäume und. Jede dieser Klassen-Rassen, die man hat, haben auch einzigartige Gebäude, die dann zum Beispiel nur diese Rasse-Klasse machen kann, wie zum Beispiel die Diebe. Die sind unheimlich gut darin zu scouten, also Wachtürme zu bauen, die dann in einem weiten Umkreis um diesen Wachturm drumherum schon von nahenden Gegnern warnen. Und so gibt es eine ganze Reihe von Sachen. Das hat auch einen durchaus hohen Wiederspielwert, weil es durchaus sehr viel anders sich spielt, wenn man jetzt zum Beispiel eine Partie mit Elfen und Zwergen macht, als wenn man Elfen und Zwergen weglässt und dann zum Beispiel Kleriker und Magier dabei hat. Spielt sich natürlich nicht 100% anders, aber durchaus ein ziemlich hoher Wiederspielwert angesichts der ganzen Rassen- und Klassenkombinationen, die dort möglich sind. Und mit dem Baufenster, also mit diesen sozusagen, ich habe es jetzt unsichtbare Slots genannt, daran hast du dich schneller gewöhnt? Auch also, nicht?
Ich musste erstmal verstehen, was ich hier eigentlich genau machen soll. Das war jetzt mein Fehler, weil es gibt, ich habe die Steam-Version gekauft, es gibt ein Handbuch, das man sich quasi als PDF anschauen kann, 16-seitig. Da wird auch schön alles erklärt. Ich hatte das mir vorbereitet und dann dachte ich mir, ich starte jetzt erstmal das neue Spiel und guck mal, ob ich klar käme, und dann werde ich zum Handbuch greifen. Dann hat mich das Spiel aber dummerweise ein bisschen verprellt, weil es gibt zu Spielbeginn eine Sicherheitsabfrage, es ist so eine Art Kopierschutz, und da heißt es dann, um das Spiel überhaupt zu starten, schau bitte, und dann sind es immer wechselnde Daten quasi. In meinem Fall war es dann irgendwie, schau im Handbuch auf Seite 12 den zweiten Buchstaben im dritten Absatz.
Wieso hast du eine Kopierschutzabfrage? Ich habe die GOG-Version, ich habe die nicht.
Ah, sehr gut, ich habe sie nämlich. Jetzt pass auf. Okay. Und dann steht da nämlich hier, also Seite 13, dritter Absatz, zweiter Buchstabe, erste Zeile, und den bitte eingeben. Und dann habe ich das gesehen, dann stand da schon irgendein Buchstabe und dachte mir, jetzt verdammt nochmal, jetzt muss ich hier das PDF da durchwühlen und das raussuchen. Dann habe ich das gemacht, dann stellte sich heraus, dieser Buchstabe, der zufällig im Hauptmenü bei dieser Kopierschutzabfrage schon von vornherein drin stand, war nicht zufällig, sondern es war die Lösung. Und das war schon der Moment, wo ich dachte, 3 Minuten Recherche verschenkt, jetzt lege ich es beiseite, das PDF schließe ich jetzt einfach nur aus Verdruss. Und dann habe ich mich ohne Handbuch mal in diese Spielwelt begeben und das war ganz schön schwierig. Also erstmal zu verstehen, wie baue ich eigentlich was und wie funktioniert dieses Spiel? Da habe ich ein bisschen gebraucht. Es gibt zum Glück im Spiel, was ich sehr schön finde, nochmal eine Hilfefunktion quasi. Es gibt eine Möglichkeit, im Spiel ein Hilfeklosar aufzurufen, sich das alles durchzulesen. Das hat mir dann sehr geholfen. Und dann tatsächlich mit diesen Kacheln und dass man um diese Gebäude herum Dinge auch noch bauen kann, das ging dann relativ schnell. Und was ich sehr schön fand, Jochen, da war ich sehr überrascht davon, dass wenn Gebäude quasi im Vordergrund entstehen, klar, das sieht man natürlich, aber wenn hinten dran, quasi in der Kachel dahinter im Raum, auch Gebäude gebaut werden, dann sieht man die in der Ferne, wenn man gar nicht in diesem Fenster drin steht. Ich habe es jetzt maximal umständlich erklärt, aber was ich sagen will ist, die Welt hat eine Tiefe, die auch grafisch gezeigt wird. Und je mehr gebaut wurde, desto leichter fiel mir dann auch die Orientierung, weil ich dann sah, ach guck mal, da hinten baut gerade der Hobbit irgendwie, ach nee, Entschuldigung, Lizenz, der Halbling baut da gerade sein Häuschen und das kann ich jetzt wie so einen Orientierungspunkt in der Landschaft nehmen. Also je länger das Spiel dauerte, desto leichter fiel es mir.
Diese persistente, zusammenhängende große Welt, die auch wirklich in der grafisch dann dargestellt wird und du diese Tiefe in der Welt hast und das auch alles sozusagen gleichzeitig stattfindet, weil das Spiel findet ja auch in Echtzeit statt. Das ist wirklich was, was für die damalige Zeit in der Komplexität, wo das hier möglich ist, und teilweise, wir werden jetzt noch zu den einzelnen Einheiten kommen, ist das, ich will nicht sagen einmalig, aber schon seiner Zeit ein wenig voraus. Es tut sehr viele Dinge relativ umständlich und man muss sich erst reinfuchsen, aber dann würde mir aus dieser Zeit gar kein anderes Spiel einfallen, das in Echtzeit und 3D in einer großen, persistenten Welt so viele unterschiedliche Dinge ermöglicht, auch im Aufbaubereich. Und jetzt kommen wir halt zu dem interessanten Aspekt, wo ich jetzt glaube, ich weiß es nicht, meine Theorie wäre, du hast ja diese Pyramide schon erwähnt. Alles, was wir im Königreich sozusagen machen, so die großen Entscheidungen gewissermaßen, ja, wo bauen wir unser Schloss oder was bauen wir hierhin, was machen wir mit dem Sumpf, was machen wir hiermit, wo bauen wir Wohnhäuser, die treffen wir. Und du kannst also einfach sagen, auf eben dieser 3D-Ansicht, hier will ich jetzt zum Beispiel ein Wohnhaus bauen oder hier ist ein Baum, den will ich jetzt kultivieren oder den will ich fällen. Und dann wird sozusagen dieser Auftrag übermittelt. Aber alles, was die Figuren im Spiel machen, läuft über eine indirekte Steuerung. Das bedeutet, damit überhaupt irgendjemand was bauen kann oder irgendeinen Baum kultivieren kann oder irgendwo suchen kann, nach Erzen oder was auch immer man dort machen will, muss dort eine entsprechende Einheit des entsprechenden Volkes oder der entsprechenden Klasse, die man dort haben will, muss auf dieser Kachel in diesem Feld auf der Spielwelt sein. Zu Beginn fängt man eben an mit seinem Hauptschloss und dann bekommt man dort automatisch zwei Einheiten, die werden durch so weiße Punkte auf der Minimap kenntlich gemacht. Und wenn wir jetzt sagen, wir haben am Anfang ein Kriegerschloss gebaut, dann wird eben als Hauptschloss, als Stronghold, dann wird eben mit dem Bau begonnen. Das steht auch nicht da, das muss erstmal gebaut werden. Und dann stehen dort zwei Kriegereinheiten rum. Wenn wir nicht wollen, dass unsere Gebäude oder alles, was wir bauen, verfallen, müssen wir immer eine Einheit auf dieser Kachel haben. Sonst verfällt alles, was dort ist, mit der Zeit. Das geht nicht sofort, Spiel läuft in Echtzeit ab, habe ich schon gesagt, aber es muss immer eine Einheit sozusagen für die Instandsetzung, muss immer vorhanden sein. Die zweite Einheit können wir jetzt losschicken, die wir schon am Anfang haben, zum Beispiel auf ein Nachbarfeld, damit die dort zum Beispiel schon mal anfängt, eine Farm zu bauen oder, oh, da liegt ein Stein rum, gucken wir doch mal, ob wir Erz finden. Und alles, was mit den Einheiten zu tun hat, läuft eben, wir haben es, Dom hat es schon erwähnt, über eine indirekte Steuerung, die hauptsächlich über so eine Pyramide funktioniert. Und die sieht man auch immer unter der Minimap im klassischen Spielbildschirm, da ist diese Pyramide und diese Spitze der Pyramide, die können wir eben relativ, also frei, das ist sozusagen so ein analoges System, nicht irgendwie in Punktweisen, sondern die können wir relativ frei ziehen zwischen den drei Dingen, die jede Figur auf diesem jeweiligen Feld, für jedes Feld gibt es gewissermaßen eine eigene Pyramide und für jedes Volk auch nochmal, klingt kompliziert, funktioniert aber nach einer Zeit, wenn man sich dran gewöhnt hat, ganz gut. Und hier können wir jetzt einfach sagen, wenn wir zum Beispiel ein neues Gebäude, wie jetzt zum Beispiel unser Anfangsschloss oder die Stadt, die unser zweiter, das Wohnhaus, das unser zweiter Krieger bauen soll, oder die Farm, die unser zweiter Krieger bauen soll. Also am Anfang werden wir das Ding so ziehen, dass wir vielleicht 100% Bauen haben, damit eben relativ schnell der Krempel fertig gebaut ist. Und je mehr Figuren von dem jeweiligen Volk dort drin stehen, desto schneller geht das Ganze auch. Wenn jetzt alles gebaut ist, zum Beispiel unsere zweite Kriegereinheit hat eben zwei Farmen und ein Wohnhaus gebaut und noch einen Baum kultiviert, dann muss die ja dort bleiben. Wir erinnern uns, wenn wir die abziehen würden, wird alles, was sie gebaut haben, dort verfallen. Und danach kommen wir vielleicht auf die Idee, wir hätten ja gerne ein paar mehr Krieger, damit wir noch weiter eben wachsen können, auf zusätzliche Felder expandieren können. Und deswegen switchen wir jetzt von Bauen zum Beispiel zu Rekrutieren. Was bedeutet, wenn wir das eine gewisse Zeit lang gemacht haben, mit je mehr Einheiten, desto schneller geht das, bekommen wir eine zusätzliche Kriegereinheit und können also weiter expandieren. Wir können aber auch sagen, wir wollen gerade nicht rekrutieren und schieben zu 100% zum Trainieren, dann steigen unsere einzelnen Einheiten jeweils wieder immer nur auf dem Feld, in dem wir das eingestellt haben, bekommen sie Erfahrungspunkte und steigen in der Stufe auf. Oder wir sagen eben, naja, wir bauen da jetzt gerade zwei Sachen, wollen aber gleichzeitig, weil wir haben es gar nicht sonderlich eilig, dass die fertig werden, wir hätten gerne, dass die gleichzeitig ein bisschen rekrutieren und ein bisschen trainieren. Das geht eben über diese Pyramide relativ nahtlos. Und ich finde das so ein schönes System, wo das Spiel sagt, du kannst sagen, wir investieren jetzt alles in dies, in dies, in dies. Oder du kannst halt einfach abwägen und sagen, ich will zwei Sachen machen, aber das dritte ist mir gerade egal. Und ich finde das ein super interessantes System. Klar, teilweise wird es ein bisschen kleinteilig, wenn man das für jedes Feld wieder neu einstellen muss. Aber überhaupt so eine Steuerung, ich weiß gar nicht, ob ich die seitdem jemals wieder gesehen habe.
Also ich mochte das auch sehr. Ich bin da, also ich habe das relativ schnell verstanden. Ich betone das jetzt so, aber das ist ja der erste große Erfolg für mich quasi gewesen. Das habe ich mal relativ schnell verstanden, hat dann auch gut funktioniert und das mochte ich wirklich sehr. Man hat wirklich das Gefühl, wie du auch beschrieben hast, man ist der König auf dem Thron und delegiert so ein bisschen die groben Instruktionen weiter und der Rest wird dann erledigt von den anderen Leuten. Und das fand ich in der Fiktion sehr schön. Ich fand das geradezu immersiv, wenn man dann einstellt, hier, ihr dürft automatisch Gebäude bauen und ich drehe euch so ein bisschen den Bauregler ein bisschen nach oben als Schwerpunkt, dass man dann auch wirklich sieht, während man da durch sein Königreich oder durch sein Land da durchscrollt, dass da Gebäude neu entstehen von alleine. Und das fand ich ganz toll. Dann ist das ja auch noch so begleitet von dieser, also wirklich süßen Bauanimation, wie so eifrige Pixelfigürchen da hoch und runter sausen und mit ihren Hämmerchen auf Holz klopfen, bis da was entsteht. Das fand ich ganz toll. Es hat mir wirklich gut gefallen, dieses Steuerungsschema. Diese Art indirekter Steuerung, man sieht Versatzstücke, Überreste, wie man es beschreiben will, heute noch in Aufbauspielen. Ich muss da denken an Foundation oder an ein Dawn of Man. Da gibt's noch sowas Ähnliches, allerdings eben nie so gelöst über diese grafische Repräsentation durch eine Pyramide, sondern da kannst du halt dann zuteilen, zum Beispiel in Prozenten, wie viele Leute sollen jagen, wie viele Leute sollen Landwirtschaft betreiben, wie viele Leute sollen bauen. Aber nie so dieses Stufenlose, ich habe ein grafisches Element, mit dem ich die Berufe verteilen kann. Das gefiel mir hier wirklich gut.
Und es ist ja, also nur dem Verständnis wegen, und das ist ja noch mal eine Stufe abstrakter als das, was du bezeichnest. Da konnte man ja sagen, so und so viele meiner Einheiten sollen das und das machen. Mhm. Und hier ist es so, du legst einfach fest, was, also je nach jeder unserer vier Völker, die wir spielen können, hat ja auch seinen eigenen Regler und seine eigene Pyramide. Du legst einfach nur fest, was alle Krieger in diesem Feld machen sollen. Und das ist halt was anderes. Du legst das pro Feld fest und nicht pro Einheit. Mhm. Und da muss man sich halt erstmal so ein bisschen reinfuchsen, dass man dann einfach sagt, alle, wenn ich jetzt quasi derzeit in dem, du kannst auch zwischen den Völkern natürlich hin und her wechseln, wenn ich jetzt in dem Krieger drin bin, und diese Pyramide, die ich für das Feld einstelle, gilt für alle Krieger auf diesem Feld. Und was ich eben nicht machen kann, ist dem einzelnen Krieger zu sagen, was er machen soll, sondern ich stelle das über die Felder ein, über diese indirekte Steuerung. Und ich glaube tatsächlich, das ist gedacht und gemacht, wie du es gerade gesagt hast, damit man dieses Gefühl des Delegierens hat.
Und dann wird das begleitet, also das muss ich jetzt auch mal kurz sagen, von einem Sounddesign, das wirklich wild ist. Also jeder, oder lass mich vielleicht bei dem anderen anfangen. Wir haben schon von den Helden gesprochen, ne? Die man da rekrutiert, Elfen und Zwerge und was weiß ich. Und wenn man auf die draufklickt, bekommt man so wirklich, also wunderschön präsentiert, ein richtiges D&D-Charakterporträt. Die haben sogar Eigenschaften, ne? Stärke, Initiative, was weiß denn ich. Ganz toll Informationen darüber, wie viel Gold sie auf ihren Kacheln gerade einnehmen, all die Dinge. Und dann wird das so wunderschön, also untermalt, begleitet, liebkost auf einer Audioebene, möchte man fast sagen, von einer Dudelei, die könnte schöner gar nicht sein. Also es ist wirklich Fantasy-Musik, ganz toll. Auch je nachdem, ne, welche Rasse, welche Klasse man da ausgewählt hat, eine andere Musik, ganz toll. Und dann, demgegenüber, steht das Geräusch, das jede Interaktion in dieser Spielwelt, jeden Befehl, jeden Klick begleitet. Und zwar so einen Aldi-Scan, der klingt so, wiep. Und das finde ich krass. Also der Kontrast, der ist einfach wild.
Ja, das ist mir auch aufgefallen, jetzt wieder. Das sind ja die Sachen, an die man sich dann nicht mehr aktiv erinnert, wo man dann wieder denkt, ach, stimmt ja. Weil es jetzt auch lange her, dass ich dass ich das gespielt habe. Weil ich es vorher nur gesagt hatte, bei Erscheinen war ich 14, deswegen habe ich natürlich auch ein paar pubertäre Erinnerungen an dieses Spiel. Ich habe das nämlich mit bestem Kumpel Paul, haben wir das wochenlang rauf und runter gespielt und haben es beide noch toll in Erinnerung. Aber natürlich auch, ja, 14-Jährige, und jetzt hat man so einen Regler. Weißt du, jetzt hast du den Regler rekrutieren. Ich meine, das Spiel nennt es ja rekrutieren, was du dort machst. Für uns war das natürlich der Bumsregler.
Ach so, 14,
wenn du den, ja, also wenn jetzt genug gebaut wurde, ja, dann hieß es, die Zwerge müssen mal dringend knattern, und dann wird der Regler nach oben geschoben, und dann war das in unserem Headcanon, ja, haben alle Zwerge und Zwerginnen alles stehen und liegen lassen, ja, und sind sofort mal rammeln gegangen.
Oh mein Gott. Das sah ich nicht kommen. Ich dachte sowas wie Charakterporträts oder irgendwie sowas, aber das ist ja fantastisch.
Und das war auch wirklich, wie gesagt, ich zitiere es jetzt so, wie es zumindest in meiner Erinnerung war, dass Paul dann halt irgendwann mal meinte, die Krieger müssen bumsen.
Das ist einfach ein magisches Alter. Ja. 14 Jahre. Sehr gut.
Ja, für uns natürlich im Headcanon, ja, der Rekrutierenregler. Also wir haben das, also ich weiß gar nicht, ja, aber im Headcanon war das so ein, ja, das ist die euphemistische, nicht, dass wir damals den Begriff euphemistisch gekannt hätten, ja, aber das ist die euphemistische Variante. Aber weil im Headcanon ist, es kam ja wirklich einer dazu, und und dann wurde halt ein bisschen geknattert, ja. Hab jetzt Paul noch mal übrigens in Vorbereitung auf die Folge mal ganz kurz gefragt, ob er sich an Stronghold noch erinnert, und es ging relativ schnell auch wieder um das Rekrutieren.
Was ich übrigens auch ganz toll finde, es fällt mir gerade so ein, wenn ich dir so zuhöre, wie das Spiel mit einem spricht. Also die Tatsache, dass dann immer wieder gesagt wird, wenn du die Helden zum Beispiel anklickst, hier wäre mal gut, wenn wir neue Häuser bauen, unsere Leute, die schlafen quasi schon gestapelt, weil kein Platz mehr ist. Das finde ich richtig schön. War am Anfang auch verhängnisvoll für mich, weil wenn du da nämlich auf ein leeres Geländefeld quasi klickst, dann sagt dir das Spiel unten oder blendet den Satz ein, rekrutiere einen neuen Helden. Und ich dachte, Typ, der etwas jünger ist, das wäre so eine Tutorial-Anweisung, und das Spiel sagt mir, alles klar, ich muss wohl überall neue Helden rekrutieren, bis das Spiel aufhört, mir das zu sagen. Ist aber falsch. Das ist einfach nur der Standardsatz, der mich darauf hinweist, hier kann ich jetzt einen neuen Helden rekrutieren, um dann auf diese Geländerfelder zuzugreifen. Das war am Anfang auch, ich sag mal, Grundlage für viele wirtschaftliche Ruine.
Ja, aber jetzt gut, dass du es ansprichst, weil dem Ganzen wohnt schon ein, auch für die damalige Zeit natürlich, immer im Kontext der Zeit muss man die Dinge betrachten, aber schon ein relativ komplexes Wirtschaftssystem inne, wo man halt aufpassen muss, dass man nicht mehr Geld ausgibt, als man einnimmt, und dass man solche Dinge eben wie Nahrung produziert. Das Spiel hat auch unterschiedliche Abschnitte. Also ich habe gesagt, es läuft in Echtzeit, aber nach bestimmten Zeitintervallen wechselt die Jahreszeit. Jahreszeiten haben unterschiedliche Auswirkungen. In manchen Jahreszeiten produziert man mehr Essen als in anderen. Also im Winter produzieren Farmen zum Beispiel deutlich weniger Essen als in jeder anderen Jahreszeit, weswegen es eine ganz gute Idee wäre, vor dem Winter sowas wie Kornkammern gebaut zu haben oder eben Halblinge zu haben, wo man sagt, deren Farmen produzieren so viel, dass ich auch im Winter damit noch überleben kann. Also diesen ganzen Aufbauaspekt, der wohnt dem Ganzen auch inne, aber halt immer auf so einer, was ich bei dem Spiel so schätze, durch seine Ansicht, durch dieses Fenster in die Welt rein, und dass das den größten Teil nicht eine ISO-Ansicht, sondern so eine direkte Seitenansicht der Welt, das ist so das intimste Aufbauspiel, finde ich. Das mir einfällt. Und das ist so einzigartig. Das ist nicht wie in Anno oder in SimCity so auf Vogelperspektive oben drauf gucken, sondern ich bin mittendrin.
Ja, und alle Figuren stehen hier auch immer in unsere Richtung. Selbst wenn sie laufen, hat man den Eindruck, sie laufen seitlich, als würden sie wie in so einem Theaterstück uns immer ihren Körper präsentieren. Und das hat auch was mit mir gemacht. Genau wie du es beschrieben hast, ich war sehr berührt davon. Das klingt jetzt irgendwie viel emotionaler, als ich es eigentlich meine, aber ich hatte so richtig Lust zuzugucken. Also man hat dann dieses Phänomen, was ich zum Beispiel noch kenne von meinem Heimatdorf, wenn da irgendwo zwei Straßen weiter jemand ein Auto geparkt hat und aussteigt und Einkäufe ins Haus tragen will, dann sind die ganzen Leute oben am Fenster und gucken so zu. Und so fühlte ich mich hier auch. Ich merkte richtig, wie meine beiden Unterarme sich so ablegten auf dem Schreibtisch, wie ich mich so leicht nach vorne beugte und so einfach gucke, wie die Leute bauen, wo sie jetzt als nächstes hinlaufen. Das hat nicht nur Spaß gemacht, sondern, wie du beschrieben hast, hatte wirklich das intime Gefühl, hier so ein bisschen zuzugucken. Hatte fast sogar schon was Voyeuristisches durch dieses Fensterchen.
Ja, ich komme, also bei mir, hat es jetzt so ein bisschen gewirkt, wenn ich habe so das Gefühl, wie ich bin wirklich so der Baron und der läuft jetzt mal so ein bisschen oder reitet durch sein oh, Königreich, ja, und guckt einfach mal, was die Leute dort machen und sagt vielleicht, da drüben hätte ich gern ein Gasthaus und dann und jetzt hier mal alle Leute losbauen und dann reite ich weiter aufs nächste Feld und guck, was da so los ist.
Oh ja, das ist auch schön, ja.
Und das ist so eine relativ einzigartige Sache. Mir wird gar kein anderes von dieser Sorte Spiel einfallen, in dem ich dieses Gefühl habe. Also das Transportieren, die finde ich sehr, sehr schön. Und dann, oder was man auch noch sagen muss, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich hast du es nicht lange genug gespielt, um auf die Idee zu kommen. Ich weiß, Paul und ich haben relativ lange gebraucht. Vielleicht steht es im Handbuch und wir haben es einfach nicht gelesen. Aber wir waren irgendwann sehr stolz, als wir rausgefunden haben, du kannst Gebäude übergeben. Das ist eine sehr gute Idee, als zum Beispiel mit Halblingen Farmen zu bauen und sie danach den Magiern zu geben.
Das habe ich versehentlich festgestellt, ziemlich früh. Da hatte ich irgendwas gebaut und dann habe ich die verschiedenen Knöpfe ausprobiert, die mir da dieses Menü präsentiert hat. War noch bevor ich die Anleitung gelesen habe und dann gehörte plötzlich die Farm nicht mehr den Halblingen, sondern den Elfen. Also, aber das war auch wieder sowas, was ich festgestellt habe, wo ich mir dachte, mein Gott, das Ding ist komplexer, als man auf den ersten Blick meint. Auch so Dinge wie, es gibt Loyalität der einzelnen Figuren zu dir als Baron, wo ich mir auch vorstellen kann, das habe ich jetzt noch nicht durchdrungen, ob das dann auch Konsequenzen hat. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, das musst du mir jetzt gleich sagen, wenn die nicht so loyal sind, dass sie dann nicht mehr diese indirekten Pyramidenbefehle so genau befolgen, dass wenn ich sage, Leute, 80% bauen bitte, dass sie sagen, nö, 60% sind auch in Ordnung.
Ich meine, das weiß ich jetzt tatsächlich nicht auswendig, nicht mehr zumindest, aber ich meine auch tatsächlich, wenn die Loyalität unten ist, also wenn sie zu wenig zu essen haben oder irgendwie Geldprobleme und so weiter gibt, dass sie dann deutlich ineffektiver werden. Ich weiß nicht, ob's über ein, wir bauen dann weniger oder wir machen andere Dinge, wir werden renitent. das weiß ich gar nicht mehr. Aber das ist ja auch ein wichtiger Aspekt zum Beispiel, weil wenn du das Spiel gewinnen willst, und jetzt kommen wir zu einer anderen Eigenart, die ich einfach schön verknüpft finde, es gibt ja bei Dungeons and Dragons dieses Moralsystem, was wahrscheinlich jeder mal kennt, der so ein Spiel mal gespielt hat. Da gibt ja dieses Lawful, also gesetzestreu, neutral, also neutral und chaotic. Als so diese Oberbegriffe, die kennt man ja, oder? Oder viele Leute kennen die ja.
Ja.
Und das wird hier jetzt gar nicht feiner noch ausdifferenziert, wie es bei AD&D dann teilweise der Fall gewesen ist, sondern ich suche mir am Anfang eine Gesinnung aus für meinen Hauptbaron. Und damit stelle ich, und auch das muss man aus dem Handbuch rausfinden natürlich, weil sowas wie moderne Tooltips in 1993 natürlich noch nicht gab und wahrscheinlich hast du das gar nicht gewusst, als du das eingestellt hast, wenn du am Anfang einfach sagst, welche dieser drei Gesinnungen du angehören willst, damit stellst du deine Siegbedingungen ein.
Ach, hör auf. Ich habe bei allen immer Lawful gemacht, weil das ist einfach meine Spielweise. Ich wollte da die Guten sitzen haben, aber das ist ja auch faszinierend.
Denn wenn du Lawful, also den Gesetzestreuen nimmst, dann ist deine Siegbedingung, dass du es in den Rang des Emperors, also des Kaisers, schaffst. Und es gibt insgesamt 9 Stufen. Du fängst auf der ersten an als Baron. Die letzte, die 9., ist eben der Emperor. Und wenn du Lawful gesetzestreu wählst, dann ist dein Spielziel, es bis zum Emperor zu schaffen. Und das tust du insbesondere, nicht nur, aber insbesondere eben, indem du ein großes Königreich aufbaust. Da müssen wir jetzt nicht in die ganz genauen Details gehen, wie dann eben der Rangaufstieg funktioniert, aber der ist sehr eng gekoppelt an eben dem Ausbau deines Königreiches. Also das ist eher so ein Weg, wo du jetzt sagst, du siedelst ein bisschen friedlich vor dich hin. Wenn du Chaotic auswählst, ist dein Spielziel, du musst alle Gegner im Spiel besiegen. Wenn du Neutral auswählst, das ist der sozusagen auch der höchste Schwierigkeitsgrad des Ganzen, musst du beides.
Um Gottes Willen. Mhm. Aber auch wieder, ne, das, wenn man es nicht weiß, ich weiß auch nicht, ob es im Handbuch steht, das ist
doch,
schon
das steht im
knifflig.
Handbuch. Ich habe mal geguckt, okay, gut. Aber das finde ich so eine nette Idee, weißt du, du hast so diese Vorlage der Dungeons and Dragons, du hast diese Alignment-Systeme, also die Moralsysteme und je nachdem, welches ich wähle, habe ich unterschiedliche Siegbedingungen. Das finde ich einfach nett.
Total.
Und ich weiß übrigens auch noch, ich glaube, wir haben einfach das Handbuch nicht gelesen damals. Vielleicht hatten wir auch gar keins. Andere Geschichte für einen anderen Tag. aber wir haben immer Neutral. Also ich habe früher immer so als Kind, Jugendlicher, habe ich immer gerne Neutral ausgewählt, weil ich mich nicht festlegen wollte. Und deswegen haben wir es uns, glaube ich, immer am schwierigsten gemacht, weil du da eben sowohl Emperor werden musst, als auch alle Gegner ausschalten. Und jetzt sind wir schon bei den Gegnern. Denn nicht nur ist das für 1993 ein ungewöhnliches Aufbauspiel, es ist auch meines Wissens nach eines der ersten Echtzeit-Strategiespiele überhaupt. Denn wenn wir wenn wir eine Schlacht haben und Gegner kommen so in unterschiedlichen, ich will nicht sagen Wellen, weil das ein bisschen aktiver klingt, als es ist, wenn man also sein Königreich so ein bisschen aufbaut und Co. und dann ein paar Leute zum sich mal umgucken schickt, dann läuft man früher oder später so eine Art Monsternest über den Weg. Es gibt eine ganze Reihe von verschiedenen Monstern, die auch alle aus dem AD&D-Universum kommen. Mehr Orks, Goblins und das ganze Kreuch- und Fleuchzeug, so Rieseninsekten, alles Mögliche. Und da stößt man auf so ein Monsternest, das dann so ein bisschen sich sozusagen immer weiter ausbreitet, je länger man das sozusagen wuchern lässt. Und dann muss man überschüssige Einheiten, die man rekrutiert, ja, nicht wieder ans Falsche denken, Jochen, die man halt rekrutiert hat und vielleicht auch schon trainiert hat, dorthin schicken und dort kämpfen die relativ oder eigentlich automatisch, aber in Echtzeit gegen die dort befindlichen Monster. Und jetzt kommen wir zur Einheitensteuerung des Ganzen, denn auch die funktioniert indirekt, was bedienungstechnisch jetzt vielleicht nicht das Gelbe vom Ei ist, aber als High Concept einfach sehr interessant ist. Wenn du nämlich sagst, da drüben ist ein Monsternest mit was für sich, lauter Kobolden drin. Und da müssen jetzt mal meine Krieger, Magier und Kleriker drin aufräumen und sich hoffentlich auch ein paar Erfahrungspunkte machen, holen und dann eben weiter im Level aufsteigen. Und wenn du gegen diese Gegner kämpfen möchtest, dann musst du auf das Feld, diese Kachel, wo die Gegner sind, musst du Leute hinschicken. Und das geht einfach nicht, indem du einfach zum Beispiel die überschüssige Einheit anklickst und sagst, du marschierst jetzt dahin, sondern du musst die überschüssigen Einheiten zuerst einzeln anwählen und in einen, denen sagen, dass sie in Marschbereitzustand setzen und dann musst du über das Feld, musst du einen bestimmten Interface-Punkt anklicken und dann kannst du sagen, alle marschbereiten Zwerge nach da. Und dann machst du dasselbe für die Krieger und dann machst du dasselbe für die Magier und das ist natürlich hochgradig umständlich, aber ich find's trotzdem interessant, dass sie auch da sozusagen ihrer Designphilosophie der indirekten Steuerung treu geblieben sind. Das ist ein ganz netter kleiner Kniff, der dann auch wieder mehr dafür sorgt, dass ich mich, klar, steuerungstechnisch nicht unbedingt das Gelbe vom Ei, ließ sich viel besser lösen, ist irgendwann, gerade wenn man dann viele Einheiten im weiteren Spielverlauf hat, wird es einfach nur noch lästig, aber dieses High-Concept-Design, dass du schickst halt die Leute indirekt und du hast sehr wenig direkte Kontrolle über die Einheiten. Auch im Kampf ist es dann so, dass du nicht direkt den Einheiten in irgendeiner Form sagst, du machst jetzt dies oder jenes. Die Kämpfe laufen in Echtzeit und die Magier schießen dann mit ihren Geschossen und die Krieger hauen drauf. Und je besser die Krieger ausgerüstet sind, desto mehr Schaden machen die Krieger. Und je höher die Magier gelevelt sind, desto bessere Zaubersprüche können sie machen. All das findet tatsächlich statt und wird abgebildet. Aber du bist wiederum zum Zuschauen verdammt in der Hinsicht. Das umständlich, wie es ist, aber so schön reiht sich das eben nahtlos in ein sehr interessantes High-Concept ein.
Und das wiederum kam mir vertraut vor, denn in meinem Leben, und jetzt hoffe ich, dass ich mich nicht im Spiel irre, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es das ist. Ich habe in meinem Leben ja schon 250.000 Stunden Caesar 2 gespielt. Wer es noch kennt, Aufbau, auch ein Aufbauspiel aus dem Jahr 1995. Und dort gibt's ein ähnliches System. Wenn du dort nämlich in Kämpfe gehst, in Schlachten zwischen deinen Römern gegen irgendwelche Barbarenfraktionen, dann stehen die sich am Anfang auch gegenüber und du entscheidest nur, wohin welche Truppen quasi laufen sollen. Du schlägst quasi deren Marsch- oder Ansturmroute über das Schlachtfeld fest und der Gegner macht das Gleiche und du siehst quasi erst, wenn du auf Play sozusagen klickst, was passieren wird. Also da ist viel Zufall und Glück und indirekte Steuerung eben vor allem dabei, aber damit war ich schon sehr vertraut und das mag ich aber. Das ist so eine Art von Schlacht, von Gefecht, das gefällt mir sehr gut, weil man gibt auch immer noch so ein bisschen Kontrolle aus der Hand. Es ist nie so alles bis zum Ende klar, was passieren wird.
Und hier ist es halt so, dass am Anfang hast du es wirklich mit relativ leichten Gegnern zu tun oder leichten Monsternestern und das eskaliert natürlich im weiteren Spielverlauf. Wenn ich mich recht entsinne, waren rote oder schwarze Drachen, eins von beidem, waren die stärksten Gegner im Spiel, wo man dann auch wirklich hochlevelige Einheiten gebraucht hat, die halt auch entsprechend ausgerüstet waren. Und dann kommt es natürlich wieder drauf an, was hat man für Rassen/Klassen eben in seinem akuten Mix dabei. Also zum Beispiel Krieger können eine Armory bauen, in denen halt bessere Rüstungen hergestellt werden. Wenn man sowas halt nicht hat, hat man vielleicht hoffentlich was anderes und so hat man dann auch unterschiedliche Zusammensetzungen Nehme ich lieber mehr Magier mit, nehme ich lieber mehr Krieger mit, weil oder mehr Zwerge, weil die von der Armory profitieren. All das spielt auch durchaus eine, auch da wieder so ein bisschen versteckt komplexe Rolle in dem Ganzen. Und was noch dazu kommt, es gibt sogar einen Gegenspieler, der heißt Mindark, den kriegt man aber nur auf dem zweiten und dritten von drei Schwierigkeitsgraden.
Ja, ich hatte ihn nicht, sage ich mal.
Genau, da gibt's sogar noch einen feindlichen Spieler, wobei man da jetzt sagen muss, da ist die KI und so weiter, ist jetzt nicht so weit ausgereift in meiner Erinnerung gewesen, dass das halt tatsächlich, keine Ahnung, wie so ein Computergegner bei Age of Empires oder so ist. Die Komplexitätsebene reden wir hier nicht. Aber trotzdem, du hast auch noch einen Widersacher. Was auch in der damaligen Zeit, hast du in Caesar einen Widersacher?
Boah, ich glaube, sehr abstrakt. Da gibt's irgendwie eine Weltkarte. Also es gibt von außen natürlich die Angreifer, aber meines Wissens kommen die immer sehr zufällig und nicht gesteuert von dem großen Gegner auf die Karte, sondern du wirst halt von der KI mal so ein bisschen auf Trab gehalten, aber nicht wie hier.
Und dann, eine Sache will ich noch, das Würfeln. Das Würfeln, Dom? Du hast doch auch gewürfelt.
Ich muss gerade überlegen, wo habe ich denn gewürfelt?
Denn es ist so, das habe ich hier noch groß drauf stehen, weil es so typisch für die damalige Zeit war und so bescheuert. Wenn du die einzelnen Völker, ja, wenn du da sagst am Anfang, was ich habe ja vorher gesagt, unser Beispiel, als erstes unser Hauptschluss ist ein Krieger. Würfeln. Genau.
Ja, okay.
Genau,
ja.
Dann klickst du auf Baron erschaffen und dann hast du diese klassischen Dungeons and Dragons Werte, also Stärke, Intelligenz, Weisheit, Geschicklichkeit, Konstitution und Charisma, und die können zwischen, ich glaube, 3 und 18 Punkten liegen. Mhm. Und wenn du einen Krieger hast, brauchst du halt einen hohen Stärkewert. Und wahrscheinlich auch, wäre auch ganz gut, gute Konstitution. Ein Magier wiederum braucht halt Intelligenz. Elfen sind halt so ein bisschen eine Mischung aus Intelligent und Geschicklichkeit, weil sie so ein paar Magiersprüche können. Also jede Rasse-Klasse braucht so, hat so Hauptwerte und Werte, die halt relativ uninteressant sind. Und die kannst du nicht irgendwie frei einstellen oder so. Du würfelst halt einfach. Und je häufiger du würfelst, das kann dir dann natürlich passieren, dass du theoretisch etwas zusammenwürfelst, was überall 18 hat, also den Maximalwert. Das wird halt eine Weile dauern, bis du auf Würfeln klickst, aber du klickst halt einfach, zumindest nicht, wenn du nicht mit dem Klammersack gepudert bist, klickst du halt einfach so häufig auf Würfeln, bis du halt jemanden hast, der halt eigentlich in allem ziemlich gut ist. Und das ist so ein System, was so ab, und das machst du danach noch. Für jedes Volk, das du mit in die Partie nimmst, machst du das nochmal. Und das ist so ein System, was total typisch für die damalige Zeit ist, insbesondere für Rollenspiele aus der damaligen Zeit. Und ich jetzt heute davor gesessen habe und mir wieder eingefallen ist, wie beschissen ich das schon früher als Kind/Jugendlicher gefunden habe. Und nirgendwo in den ganzen Testberichten zum Beispiel taucht das auf. Wie bescheuert ist denn dieses System, dass du einfach jemanden so lange auf den Würfeln-Button klicken lässt, bis das gewünschte Ergebnis rauskommt? Da kannst du ihn doch auch gleich die Scheiße fragen. Einstellen lassen.
Also die korrekte Antwort lautet, deswegen konnte ich mich auch nicht dran erinnern, weil ich das gar nicht benutzt habe, man benutzt das Feature nicht. Und zwar aus folgendem Grund, nämlich aus dem Gedanken der Immersion heraus, weil die Situation ist ja folgende, du startest ein neues Spiel, dein Baron sitzt da und los geht's und jetzt heißt es so, diese Wiese möchte ich meinem besten Freund, dem Elfen, weiß ich nicht, Ronga übergeben, klassischer Elfenname. Und dann gehst du da in die Charaktererstellung Ronga? Und dann... Ja, das war ein kleiner Gag für die, ne, D&D-Leute. So, also, Ronga, Elfenname, hatte halt Pech bei der Vergabe. So, und jetzt steht er da vor dir und dann steht oben rechts dieser kleine Kasten Reroll, nochmal neu würfeln. Und das macht man natürlich nicht, weil die Immersion ist ja folgende. Du blickst dich nach hinten um und da steht hinter dir hoffnungsvoll der junge Ronga, der darauf wartet, dass du ihm endlich sein Hab und Gut und sein Land zuweist. Und natürlich würfelst du nicht, sondern du musst damit leben, mit was Ronga quasi gesegnet oder verflucht ist. Und dann sind es Scheißwerte, aber du denkst dir, naja, es ist halt nicht jeder ein Gott, der vom Himmel gefallen ist, sondern manche sind halt so ein bisschen, die kamen dann in der dritten und vierten Welle so. Und Ronga gehört zu denen. Und deswegen würde ich die immer genauso nehmen, wie sie mir kommen. Also ich nehme die Nachteile persönlich natürlich gerne in Kauf für die Immersion, weil ich mir vorstelle, naja, es kann ja nicht jeder so ein geiler Hecht sein.
Okay. Jetzt spiele ich mal bei deinem Kopfkanon mit. Ja, ist ja immer wieder interessant. Doms Kopfkanon. Ich spiele jetzt eine Runde mit. Ja, und dann steht hinter mir Ronga. Ja? Ja, und Ronga ist jetzt wirklich der Ausschuss der Elfenevolution. Ja, und dann sage ich halt, schleich dich, Ronga. Zeig mal, wer hinter dir steht.
Ja, aber Reroll ist halt nicht, finde ich, immersiv beschrieben. Da steht dann nur Reroll. Wenn da stehen würde, verabschiede ihn aus deiner Gruppe, gib ihm noch
Arschtritt. Ja, also ja, was will so. Ich denn mit einem, also erstmal braucht er ja die Werte, die Grundwerte sozusagen, sonst kannst du ja gar keine Elfen machen. Also zumindest der Ronga ist vielleicht zumindest noch wenigstens halb brauchbar, weil er sonst überhaupt nicht dastehen würde in deinem Kopfkanon. Aber selbst da würde ich halt schlicht und ergreifend sagen, hier Geschicklichkeit 18, ja, oder du gehst gerade wieder heim. Ronga.
Wie heißt übrigens das Drachenhaustier von Ronga?
Ich habe keine Ahnung, wer Ronga ist, aber in meinem Kopf ist er jetzt auf jeden Fall der hienigste Scheißelf, den man sich vorstellen kann.
Die Antwort lautet Dragon Rompa. Oh, ich wollte.
Dragon Rompa.
Ich glaube, ich habe es versaut. Ja. Es gibt ein Spiel, das heißt so, oder? Dardon Ronka? Darong.
Oh Gott. Weiter im Text, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja, wir tun einfach so, als habe dieser Teil des Gesprächs nie stattgefunden.
Gag-Kanone, Domshot hat wieder gefeuert.
Shots feiert. Oh boy. Ja, ich habe wieder diesen Hirnschmerz, wenn man so kaltes Eis isst im Sommer. Was ich zu dem Würfel noch sagen wollte, weil dann fiel mir wieder ein, ja, wie gerne das Spiele gemacht haben, und dann fiel mir diese Tangente ein, wo es am allerbeschissensten gelöst war. Und zwar wirst du wahrscheinlich nie gespielt haben, ein Spiel der Wizardry-Reihe. Wahrscheinlich nicht.
Ich habe, also eine Erinnerung habe ich, warte, Moment, Super Nintendo, und ich glaube, da habe ich ein Spiel aus der Reihe gespielt. Kann das sein?
Ich meine, es kann tatsächlich sein, dass es von irgendeinem, ich dachte gerade eben Super Nintendo Wizardry, aber dann ist mir eingefallen, ich glaube, gab es tatsächlich mal eine Umsetzung vom.
Ich glaube nämlich, habe ich sehr viel gespielt, aber dem müsste ich nochmal nachgehen.
War das vom sechsten Teil? Gab es da eine? Auf jeden Fall, Wizardry, eine sehr bekannte Rollenspielreihe der 80er und 90er, die Anfang der 2000er einen langsamen, schleichenden Tod gestorben ist. Und gerade insbesondere Wizardry 6 und 7, die ich viel gespielt habe, da hat man auch am Anfang diese typische Charaktererschaffung, und dort gibt es eine ganze Reihe von verschiedenen Klassen, und auch da ist es so, wenn du die entsprechende Klasse haben möchtest, dann brauchst du eine gewisse Kombination von Werten, die du vorher gewürfelt hast. Und dann gibt es Klassen, insbesondere die starken Klassen im Spiel, die bedeuten, dass du, bevor du mit dem Spiel anfängst, und da erinnerte ich mich an Wizardry 7, wo ich einen Lord war eine bestimmte Klasse in dem Spiel, gibt eine ganze Reihe von Klassen, und ich wollte einen Lord in meiner Party haben bei der Partyerschaffung, und ich habe über eine Stunde auf Würfeln geklickt, bis ich die Werte
so... Stunde?
Weil es war eine verdammt kleine Wahrscheinlichkeit. Dann hast du eine Klasse, wenn du dazu noch eine Valkyre, es gab noch ein paar andere Klassen, die halt auch eine sehr spitze Zuordnung von einzelnen Fähigkeitswerten, die halt immer wieder gerollt wurden und wo es halt echt ewig gedauert hat. Und dieses System gab es in so vielen Spielen der damaligen Zeit, hier jetzt auch in der längst nicht so, bei Stronghold längst nicht so schlimmen Variante wie bei Wizardry 7, zumindest in meiner Erinnerung. Und niemand hat das kritisiert. Und ich weiß doch, der junge Jochen saß da und dachte, das ist doch total bescheuert. Lass mich doch das direkt am Anfang auswählen. Wo ist denn der Sinn da, dass nur derjenige die Klasse spielen kann, der sich jetzt hier eine Stunde hinsetzt und sinnlos auf Würfeln klickt?
Ja, es ist wirklich eigenartig. Also das Würfelsystem, das ist so ein Kompromiss, der keinen wirklich glücklich macht. Das ist seltsam.
Also ich weiß ja, wo es herkommt. Man will eben diese Pen-and-Paper-Vorlage, die wollte man gerade in der damaligen Zeit halt noch viel mehr simulieren als heute. Und so ist es ja auch, wenn du jetzt in einer Dungeons and Dragons-Runde bist und einen neuen Charakter machst, dann ist es ja in der Regel so, du würfelst dann halt einfach und dann sagt vielleicht der Dungeon Master, wenn du beim ersten Mal wirklich einen Haufen Mist zusammengewürfelt hast, naja, komm, würfel nochmal. Und vielleicht würfel auch noch ein zweites Mal. Aber was jetzt eher ungewöhnlich ist, ist, dass der gesagt hat, würfel doch so häufig, bis du die Werte hast, die du haben möchtest.
Ja, genau. Und das meine ich, also ich kenne ja auch die Tradition, woher es kommt, aber da ergibt es ja Sinn, weil da ist der soziale Druck hoch. Da sitzt dir gegenüber der Spielleiter und sagt dann jetzt, Dom, hör auf mit der Scheiße, du nimmst jetzt die 2 bei Geschicklichkeit, was weiß ich. Aber hier bei dem Spiel, da kannst du ja, wie du gesagt hast, so lange klicken, wie du magst. Und dann, ne?
Ja, vor allen Dingen, wenn dann halt so Features wie ganze Klassen oder so dahinter versteckt werden. Ja, also das war sowas, was mir dann wieder eingefallen ist, was in dieser Zeit, gerade in den 90ern, was überhand genommen hat in Spielen, entweder in Rollenspielen oder Spielen mit solchen Pen-and-Paper-Vorlagen, und wo ich echt froh bin, dass der Krempel verschwunden ist.
Mhm.
Diese Würfelei. Ja, aber gut, Dom, Stronghold. Also,
Ja, also ich kann dir auf jeden Fall sagen, Folgendes, wenn ich das in einem Alter gespielt hätte, so Schulalter oder sowas oder als junger Teenager, ich wäre, glaube ich, da richtig dran hängen geblieben. Also ich merke das heute auch noch, das ist so ein richtiges Spiel, wenn draußen die Sonne untergegangen ist und man sich davor klemmt und dann die ganze Zeit zuschaut, wie diese Stadt entsteht, wie die Leute da werkeln. Die Soundkulisse von diesem Aldi-Biepen mal abgesehen, finde ich auch ganz liebenswert. Man hört Leute bauen und reden und je nachdem, ob man in der Stadt drin ist, da hört man dann viel Gemurmel und viele Gespräche oder ob man außerhalb der Stadt ist, dann hört man nur Naturgeräusche. Ich finde das ganz faszinierend und das ist auch ein tiefes Spiel, darüber haben wir auch schon gesprochen. Die Mechaniken gehen tief, man kann da eine ganze Weile sich reinfuchsen und gucken, was man noch so herausfindet. Ich glaube, das Spiel hätte mich damals voll gekriegt, also total. Und selbst, ich muss sagen, der Grafikstil, ich habe da auch eine Schwäche für, ich kann das heute immer noch gut sehen. Ich finde, das hat ganz viel Herz.
Das freut mich. Ja, weil so ähnlich oder quasi ziemlich genauso würde ich es jetzt auch mit ein bisschen Abstand, auch in meiner Erinnerung, das hat uns halt, also Paul und mich damals hat das voll abgeholt. Und ich würde auch sagen, aus qualitativen Gründen und wie Dinge umgesetzt sind und Features, die drin sind, ist das eines der besten Aufbauspiele aus dieser Ära. Es hat nur wirklich, also von allen Spielen, die ich jetzt im Rahmen dieses Formats oder generell jetzt im Hinterkopf habe, ich glaube, für mich, in meiner sozusagen Bubble, meiner persönlichen Historie, ist das meist unterschätzte Spiel aller Zeiten, weil es findet einfach nirgendwo statt. Es ist in keiner Bestenliste, es ist in keiner Historienliste, zumindest mir noch nie über den Weg gelaufen. Es kommt nicht mehr jemand, weißt du, solche Spiele wie auch aus dieser Ära, ich glaube von 94, so Master of Magic, da läuft wenigstens mal ein Christian Schmidt durch die Weltgeschichte und sagt jedem völlig zu Recht, ja, das ist eins der besten Strategiespiele aller Zeiten. Weißt du, da gibt es wenigstens mal so ein oder zwei Leute, bei Stronghold gibt es einfach gar keinen. Es gibt noch nicht mal Leute, die sagen, na, es ist lang nicht so gut, wie du sagst, Jochen. Es ist wirklich so, dass ich in 43 Jahren meines Lebens noch niemandem über den Weg gelaufen bin. Bis jetzt, ja, weil ich dumm gesagt habe, spiel's mal, der dieses Ding gespielt hat. Ich weiß, also wenn's, und es ist halt wirklich gut, das Teil. Also ich weiß nicht, wie ein Spiel noch unterschätzter sein soll als dieses, das von dessen Existenz anscheinend wirklich ganz wenige Leute nur mitgekriegt haben. Und ich find's auch noch halbwegs bizarr, weil es wurde gut besprochen, zumindest in der Powerplay. Die PC-Player hat das die PC-Player Berichterstattung habe ich jetzt vorher nochmal gelesen, über die betten wir lieber den Mantel des Schweigens, was dieses Spiel angeht. Wir haben es nämlich massiv unterschätzt. Und man liest auch so ein bisschen quer und so ein bisschen raus, dass der Tester vielleicht nicht ganz die ganze Komplexität dieses Spiels begriffen hat. So zumindest würde ich es werten. Er wird wahrscheinlich was anderes sagen. Aber es wurde zumindest in der Powerplay und ich glaube auch in der PC Joker wurde es exzellent besprochen. Es hatte die Dungeons & Dragons Lizenz. Es kommt von einem damals renommierten Publisher. Also warum das so extrem unter dem Radar geflogen ist, ich habe keine Idee. Hast du irgendeine...
Ich bin da völlig raus. Ich habe mich nur die ganze Zeit gefragt, ob du es jetzt als ebenso unterschätzt einordnen würdest, wie dieses eklige Heroes of Might and Magic 4.
Ja, ich habe gesagt, Might and Magic 4 ist unterschätzt, weil es die Leute tatsächlich unterschätzen. Ja. Da würde ich ja sagen, das haben viele gespielt, ja, und haben, wie wir ja in der Folge, ja, du nur wieder. Ja, mach hier nur wieder mit der Optik und so weiter. Oh, ja, mehr, da sieht man hier wieder. Style over Substance, Dom.
Ja, so ist es. Ja.
Style over Substance Shot. Hier ist es, also die einzige Erklärung, die ich hier vielleicht hätte, wäre, dass das in einer Ära stattgefunden hat, wo die Leute gesagt haben, ich will keine Fantasy-Simulation, ich will ein Caesar und ein Pharao und ein Kleopatra und wie sie nicht alle hießen, weil ähnliche Aufbauspiele hatten ja zur damaligen Zeit Hochkonjunktur. Ich glaube, das erste Caesar ist ein Jahr davor erschienen.
Ja, ist davor erschienen und sah auch nochmal, klar, ist jetzt anderes Spielgenre, obwohl es sind ja schon verwandt auf eine Weise, aber der Blick in die Welt ist eine andere. Wir haben es ja hier schon beschrieben, wie es aussieht, dieser Fensterblick in die 3D-Welt. Bei Caesar hast du einen isometrischen Blick in die Spielwelt oder auf die Spielwelt. Und ich muss sagen, Caesar, das ist so ein Spiel, man kann jetzt nebenbei mal Screenshots sich anschauen, da kannst du eigentlich jeden Screen als Screenshot nehmen und dir ausdrucken, wenn du möchtest. Ich finde, das hat eine ganz besondere Ästhetik, das sind wunderschöne Assets. Das allein, finde ich, lässt Caesar in meinen Augen jetzt wertiger irgendwie aussehen und weniger altbacken, wenn ich jetzt in die Anfang der 90er zurückdenke, als das Stronghold-Spiel von eben gerade. Das ist aber nur so mein subjektiver Eindruck. Ich gucke mir gerade Bilder ein und bleibe bei dieser Aussage.
Ja, es ist halt, wie du schon gesagt hast, der Look hilft da halt viel. Weißt du, wenn du nicht richtig 3D versuchst, in einer Zeit, wo halt aus heutiger Sicht 3D einfach scheußlich aussieht. Ja, oder bestenfalls wohlig altmodisch, kann ich schon verstehen. Und ja, wahrscheinlich oder würd auch sagen, tatsächlich kann man das halbwegs bis heute beobachten, dass in diesem Strategiebereich zumindest das Historiensetting in der Regel mehr Leute anlockt als Fantasy-Settings. Also auch ein Master of Magic hat sich ja lange nicht so gut verkauft wie ein Teil der Civilization-Reihe. Bis heute so ein Age of Wonders oder so, da gibt's ja eine Reihe von Serien, die es schon länger gibt. Und die existieren auch und die haben auch ihr Publikum. Aber man hat immer den Eindruck, hinter den historischen Sachen stehen die durchaus zurück, was die Popularität angeht.
Ich muss eine wichtige Korrektur anbringen an all die Leute und vielleicht auch dich, die gerade Cäsar 1 Screenshots gegoogelt haben und sich gefragt haben, was hat er denn? Es ist möglich, dass ich Cäsar 1 mit Cäsar 3 verwechselt habe und damit ist die Aussage nicht mehr ganz inhaltlich richtig, weil Cäsar 3 erschien natürlich nach Stronghold und so weiter. Cäsar 1 sieht ganz schön furchtbar aus, sehe ich gerade.
Cäsar 1?
Also das nehme ich zurück. Okay, das war Quatsch.
Cäsar 1 sieht halt ziemlich nach SimCity aus. Also
ja,
nach
genau,
dem ersten
richtig.
SimCity.
Exakt, ja, total. Ja, ja,
die imitieren den Look sehr, sehr deutlich. Ja. Aber das ist eine andere Geschichte für einen anderen Tag. Ja, die Cäsars habe ich auch gerne gespielt. Ich glaube sogar das dritte habe ich das dritte.
Ja, das war das super erfolgreiche.
Für die PC Games getestet damals, kann das sein?
Das kann sein. Cäsar 3 und 4. Nee, 4. 4 war Quatsch, 3 war Quatsch.
Muss ich mal meine Gifttruhe, andere Schatztruhe reingucken. Ich hab das ziemlich gut in Erinnerung. Ich kann mich, oder was ein Pharao, was ich getestet habe. Ach, siehst du? Ja, kommt vielleicht demnächst mal wieder was in die Schatzkiste.
Ach schön, da freue ich mich.
Gut.
Mund ist offen.
Ich freue mich, Dom, dass du dir wieder mal die Zeit genommen hast und die Muße hattest, um mal in eins meiner Schatzspiele reinzugucken. Ich habe den Eindruck, das hinterlässt dich deutlich freudiger als das Heroes of Might and Magic 4, was du so kolossal unterschätzt.
Also das, okay, also ich, wie gesagt, der Look war von dem Spiel beim letzten Mal, das war nicht so doll, aber ich habe auch das genossen und genau wie ich das hier auch genossen habe, ich liebe einfach das Aufarbeiten dieser alten Spiele, habe da ein großes Herz für und die müssen mir dafür nicht mal gefallen. In dem Fall kam alles zusammen, hat mir gefallen und ich konnte das mal aufarbeiten. Vielen Dank für die Empfehlung, ohne Witz, meine ich ganz ehrlich.
Dann bin ich ja schon gespannt, was wir beim nächsten Mal machen. Zwei sind noch offen, Dom, du darfst aussuchen.
Soll ich es jetzt schon sagen?
Ja, du kannst doch jetzt einfach andeuten.
Da muss ich erstmal hochscrollen zur Liste. Warte mal.
Fünf Spiele, Don. You had one job.
Warte mal, ich habe mir hier die drei, die ich bisher besprochen habe, mit dir aufgeschrieben. Jetzt hast du mich gekriegt. Jetzt musst du es mir sagen, welche zwei noch offen sind.
Ja, wir haben eher noch was mit Segeln.
Oh!
Oder wir haben den zweiten Teil einer der bekanntesten Spielereien aller Zeiten.
Ich bin für das Segelspiel zuletzt, weil ich glaube, das könnte. Ich glaube, da ist die Erwartungshaltung von vielen am größten.
Gut, dann machen wir also beim nächsten Mal den Teil 2 einer der bekanntesten Spielereien aller Zeiten.
So machen wir das.
Über den keine Sau mehr redet.
Dungeon Siege 2, freut euch, liebe Menschen.
Oh boy, nein, 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 nein. Also irgendwann machen wir mal Dungeon Siege und dann erzähle ich dir 2,5 Stunden lang, warum das völlige überschätzte Grütze ist.
Du, ich höre mir das gerne an. Ich bin wirklich gespannt. Nee, wirklich.
Du machst dann so à la Homer Simpson dann so die Ohrenstöpsel rein. Lalala.
Ich erledige einfach meine anderen Arbeiten während der Zeit.
Es würde mich mal interessieren, ich habe das ganz gruselig in Erinnerung. Aber
ich habe letztens wieder reingespielt. Also, ne, anderer Podcast, aber heben wir uns mal auf.
Mal schauen, ob wir irgendwann mal Doms Schatztruhen machen.
Ja, gerne.
Ja, wir werden sehen. Meine Damen und Herren, dann Ihnen erstmal vielen Dank und euch da draußen, dass ihr Unterstützer dieses Podcasts seid, dass ihr es uns ermöglicht, einfach mal zu sagen, Dom, ja, spiel doch mal den alten Krempel, ja, den Jochen in guter pubertärer Erinnerung hat. Das muss man sich auch erstmal leisten können, das muss man auch erstmal machen können. Das geht nur dank euch dort draußen. Deshalb wie immer vielen Dank, dass ihr Unterstützer und Unterstützerin dieses Podcasts seid. Ich hoffe, die Folge hat euch ein bisschen Spaß gemacht, hat euch vielleicht ein bisschen mitgenommen auf eine Zeitreise und wir hören uns bestimmt bald bei einem anderen Podcast wieder. Bis dahin.